Das war auch Teil des Experiments. Ich wollte wirklich rausfinden, kann ich mir einfach so meinen Rucksack schnappen mit der Ausrüstung, die ich eh schon habe, und loswandern. Das hatte zur Folge, dass ich auch nur einen 15-Euro-Discounter-Schlafsack dabei hatte. Also die Angst ist da. Manche fragen mal, hast du keine Angst? Und doch, ich habe Angst, aber es überwiegt einfach immer die Neugier und diese Abenteuerlust, ja, zu entdecken, was das eben mit einem macht. Ich hatte schon so viel erlebt unter mir, also ich konnte es wirklich nur noch genießen, war tiefenentspannt, aber der Weg hat einen nochmal richtig gefordert, deswegen bin man so hochkonzentriert, hellwach. Das war ein total tolles Gefühl. Ich hatte das Gefühl und habe auch immer noch das Gefühl, ich habe jetzt wirklich was gefunden. Oh, es klingt jetzt abgedroschen, aber was gefunden, wofür es sich zu leben lohnt. Ich weiß, ich kann einfach meinen Rucksack schnappen und loslaufen. Ich kann das alleine. Ich brauche niemanden dafür. Ich brauche nicht die Wahnsinnsausrüstung. Deswegen konnte ich es auch total genießen eigentlich, weil ich wusste, ich kann ja jederzeit wieder los.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und habe heute Johanna zu Gast, Johanna Geils. Und gemeinsam mit Johanna reisen wir heute durch Europa. Wir wandern durch Europa. Wir schlafen unterm Sternenhimmel in Europa, in der Hängematte. Wir begegnen spannenden Menschen, entwickeln eine gehörige Portion Mut und haben aber auch ein bisschen Naivität mit im Rucksack. Das wird heute eine ganz inspirierende Folge und ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit Johanna mit euch teilen kann. Ich spreche das Entree für diese Folge an der Côte d'Azur. Einige haben das schon mitbekommen im vergangenen Newsletter oder via Instagram und wir haben hier eine richtig gute Zeit. Es ist frühlingshaftes Wetter, der Frühling ist ja auch in Deutschland schon da, zeigt sich aber ja noch vielerorts etwas grau und ungemütlich, auch wenn die Sonne hier und da immer mal wieder durchblitzt und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam dann wieder in Deutschland schöne Ostertage haben werden. Aber hier ist es wirklich frühlingshaft, hier und da auch mal ein bisschen durchwachsen, aber größtenteils scheint die Sonne. Wir haben gerade heute eine ganz tolle Wanderung gemacht am Cap Dramont. Ich habe hier schon ein faszinierendes Mikroabenteuer erlebt, habe eine Nacht auf einem der Berge des Massif d'Esterel verbracht. Das ist so ein kleines Gebirge, fast bei Cannes, also ein bisschen südlich von Cannes. Diese ganzen Orte hier, Cannes, Nizza, Saint-Tropez, sind natürlich vor allem bekannt für ihre schicke Gesellschaft im Sommer und das Sehen und Gesehen werden. Aber die Côte d'Azur bietet wirklich so fantastische, tolle Ecken, auch großartige Natur, Berge, das Meer natürlich, tolle Strände, Möglichkeiten auf dem Wasser, Schluchten. Wir werden morgen an den Gorges du Verdon, die Verdon-Schlucht nochmal fahren und haben hier wirklich auch schon ganz viele weitere tolle Wanderungen gemacht. Und dieses kleine Abenteuer da oben auf dem Berg war wirklich auch richtig, richtig toll. Ich kann das sehr empfehlen hier. Wir sind gelandet in der Ecke, weil wir Freunde haben, deren Familie hier seit vielen Jahren ein Haus hat und da wird immer ein kleines Apartment vermietet und das konnten wir günstig haben und die Freunde sind tatsächlich auch hier oben gerade und wir tanken hier alle richtig gut auf. Heute Morgen, frühmorgens, war ich übrigens schon surfen mit dem Stand-Up Paddleboard, mit dem Wave Sub, also mit dem Stand-Up Paddleboard in die Wellen rein. Es waren einige Wellenreiter sogar draußen am Mittelmeer. Es läuft gerade richtig was rein hier, ordentlicher Sturm die letzten Tage gewesen und da kommen tatsächlich Wellen an, die man auch surfen kann. Hätte ich selbst nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt mal weg wieder von der Côte d'Azur hin zu Johanna und dem Abenteuer, was sie erlebt hat. Johanna hat auch ein Buch über diese Reise geschrieben, das gerade heute erscheint, ab sofort überall zu bekommen ist, wo es Bücher gibt. Über mir der Sternenhimmel, wie ich nur mit Hängematte von Zypern bis ans Nordkap reiste. Wir gehen jetzt gleich rein in das Gespräch mit ihr, erfahren von ihr, wo und wann sie Schiss gehabt hat, da draußen, alleine in ihrer Hängematte, was die größten Herausforderungen dieser Reise waren und was die schönsten Momente. Aber vorher atmen wir noch einmal kurz tief durch. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 ist ein grünes Pulver, das ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen ja AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Nur mit Hängematte von Zypern bis ans Nordkap. Vorhang auf für Johanna. Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo, vielen,
vielen Dank. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Du hast so ein bisschen Morgensonne im Gesicht. Es ist einer der ersten Tage, die richtig schön sonnig sind. Fühlt sich gut an, ne?
Ja, ich habe auch eben, bevor ich hier bei dir geklingelt habe, habe ich mich noch 5 Minuten einmal in die Sonne gesetzt, ein bisschen Sonne getankt. Und ja, man merkt schon, es gibt einem gleich ein bisschen mehr Energie. Frühling kann jetzt kommen.
Vor 2 Jahren um die Jahreszeit bist du losgezogen, bist du aufgebrochen auf eine große Reise. War das für dich ein ähnliches Gefühl, wie es jetzt ist, nach dem Winter? Boah, endlich Sonne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch jetzt große Lust, ich könnte eigentlich sofort wieder los. Aber ich weiß noch ganz genau, damals vor 2 Jahren, ich habe mich so gefreut, weil man einfach die Nase voll hatte von den kalten Temperaturen, von den grauen Regentagen. Ja, und das, also ich weiß noch genau dieses Anfangsgefühl, das war einfach unglaublich.
Du bist ja im Süden.
Das, ja.
Also müssen wir jetzt mal aufklären, weil wärst du in den Norden gefahren, wärst du möglicherweise ja noch kälter gewesen, es wäre noch mehr Winter gewesen, aber es ging für dich in den Süden. Wo bist du hin?
Gestartet bin ich auf der kleinen Insel Zypern. Das war ganz witzig, weil ich war vor meiner Reise, habe ich in England gelebt, 2 oder fast sogar 3 Jahre. Und wir sind tatsächlich wegen des Brexits und auch wegen Corona sind wir zurück nach Deutschland gekommen, 2020. Und da hat sich eben dann schon die Idee zu dieser Reise ergeben, weil ich da einfach so eine, ja tatsächlich neue Wertschätzung zu Europa einfach bekommen habe. Und deswegen hatte ich zu Anfang sogar ein bisschen den Plan, einfach mal jedes Land der EU zu besuchen. Und da ist tatsächlich einfach Zypern das Letzte. Wenn man da auf die Liste guckt, fängt es mit B wie Belgien an und endet mit Z wie Zypern. Und deswegen war für mich Zypern irgendwie dann so der unterste Zipfel von Europa. Und so bin ich auf diese Insel gekommen, habe dann ganz viel darüber gelesen und wollte unbedingt dahin.
Und Europa oder EU wegen Brexit oder wegen Corona?
Also beides eben, weil durch Corona ja dann alle Grenzen auf einmal dicht gemacht wurden. Wir waren auch tatsächlich während Corona, mein Freund ist kein deutscher Staatsbürger, der durfte dann eben auch nicht mehr nach Deutschland einreisen. Und man wusste ja damals gar nicht, wie lange das so geht. Und deswegen, ja, hat man überhaupt erst begriffen. Also ich bin halt Jahrgang 1990, die Grenzen waren schon immer offen. Auch ich sag ja, ich bin einfach so nach England, konnte da arbeiten. Also da hat man erstmal begriffen, was das für eine Freiheit ist und was für ein Riesenprivileg, was wir hier haben in Europa. Genau, und so bin ich dann eben auf Zypern gekommen und wollte halt einmal komplett mir Europa angucken, weil ich früher auch, ich bin schon immer sehr viel am Reisen und unterwegs, aber tatsächlich auch immer sehr weit weg. Also es sollte dann Australien sein, Südamerika, Mittelamerika war ich unterwegs. Und ich habe gedacht, okay, jetzt musst du dir aber auch mal hier Europa richtig angucken. Und da kam dann die Idee, dann kann ich ja einmal einfach von Süd nach Nord da durchmarschieren.
Was hast du in England gemacht?
Ich habe in einem Outdoor-Center gearbeitet als Activity-Instructor. Also habe da ganz viel mit Kindern, aber auch mit Familien oder auch Firmen waren da manchmal so Teambuildings gemacht, geklettert, gepaddelt, Bogenschießen, Luftgewehrschießen, alles, was man draußen so machen kann. Und wir hatten auch eine kleine Bushcraft-Ecke, also so ein kleines Waldstückchen da auf dem Gelände. Und da habe ich dann immer ganz viel den Leuten gezeigt, wie man Feuer ohne Feuerzeug macht, wie man sich einen Unterschlupf in der Nacht im Wald bauen kann. Und das war natürlich, wenn man das 2 Jahre irgendwie immer allen Leuten erzählt, kriegt man natürlich auch ganz viel Fragen gestellt. Und ich hatte halt immer das Gefühl, okay, ich muss eigentlich auch mal selber sowas richtig gemacht haben. Und auch meine ganzen Kollegen waren alles totale Outdoor-Freaks und immer unterwegs. Und da habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal wirklich für ein paar Monate das auch nur mit dem Allernötigsten auf dem Rücken. Ich hatte ja dann auch nicht mal ein Zelt dabei, weil ich, wie gesagt, immer diese Unterschlüpfe da gebaut habe. Und ich wollte halt dann wirklich mal wissen, wie ist es denn ohne Zelt wirklich draußen zu schlafen? Weil ich finde, das ist nochmal ein großer Unterschied, ob du im Zelt draußen schläfst oder wirklich unter freiem Himmel.
Hattest du das schon mal gemacht, als du aufgebrochen bist auf diese Reise? Oder wann war das erste Mal, dass du draußen ohne Zelt geschlafen hast?
Ich habe das schon mal gemacht, weil ich eben... Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich sage ja, diese Reise hat sich lange angekündigt. Ich bin schon 2020 mal losgestartet. Da bin ich auf Mallorca den Trockenmauerweg gelaufen, weil ich da eben angefangen hatte.
Trockenmauerweg?
Das ist im Tramuntana-Gebirge im Norden der Insel. Da hat man eben diese ganz, ganz tollen Mauern überall am Wegesrand. Und der führt eben auch einmal vom Westen bis zum Osten, da oben durch den Gebirgszug. Auch ein total toller Weg. Und da hatte ich tatsächlich dann auch schon kein Zelt mit. Aber musste diese Reise dann, wollte ich eigentlich noch auf die Nachbarinsel Menorca und auch noch weiter nach Barcelona. Und da kam dann ja aber März 2020 die Corona-Pandemie. Da musste ich die Reise dann abbrechen. Bin mit einem der letzten Flieger von den Balearen. Es saßen nur noch 5 Leute drin. Ganze Flüge wurden storniert. Ich bin da gerade noch so weggekommen. Und deswegen hatte ich eben auch dieses Riesenbedürfnis, nochmal eine längere Reise zu machen, weil die hier eben, ich konnte sie ja gar nicht beenden. Und das, da war ich nur 2 Wochen unterwegs. Zum ersten Mal da eben wirklich draußen geschlafen. Und ich war völlig überwältigt, was das mit mir gemacht hat.
Also positiv überwältigt. Ja. Das kann ja auch sein, dass wow, das ist mir alles hier too much.
Ja gut, wenn das ist immer das Witzige, wenn ich da jetzt im Nachhinein drüber rede, ist immer alles, wow, war das toll. Wenn ich mich wirklich nochmal dran zurückerinnere, ja, die erste Nacht war der absolute Horror.
Was ist da passiert? Weil es einfach ungewohnt war und du dich unwohl gefühlt hast oder nicht beschützt sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Die Bäume über einem rascheln auf einmal im Wind. Ich sage, wenn man in so einem Zelt ist, das habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem, noch nie gehabt. Ich kann mich da auch zum Beispiel gar nicht dran erinnern, wann mal die erste Nacht im Zelt war, wo ich allein draußen geschlafen habe. Aber erste Nacht ohne Zelt werde ich nie vergessen. Ich lag da stocksteif, habe mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich dachte, okay, wenn das irgendwer hört, irgendein Tier, irgendein Mensch. Aber ich habe mich auch da gewundert, wie schnell man sich dann dran gewöhnt. Also 2, 3 Nächte und dann wurde es schon viel, viel besser. Und zum Schluss konnte ich es tatsächlich auch richtig dann genießen, weil es reine Gewohnheitssache ist tatsächlich.
Warum wolltest du das? War das, du hast eben schon ein bisschen erläutert, dass du das mal in der Praxis machen wolltest, aber steckte da noch mehr dahinter, beziehungsweise was? Also so eine, war da auch so eine Sehnsucht nach irgendwas, nach einem Gefühl?
Also ich habe da jetzt ganz viel drüber nachgedacht. Ich kann es nicht so richtig festmachen. Bei mir.
Also ich erstmal die Nacht draußen auf Mallorca. Ich sag mal so diese erste Nacht draußen übernachten. Also warum?
Es ist, glaube ich, tatsächlich einfach diese Abenteuerlust, weil ich hatte auch ein bisschen Lust, mich zu fürchten. Also ich kann das dann auch ein bisschen genießen. Also ich glaube, ich bin da schon sehr leidensfähig und wie gesagt, bei mir überwiegt immer. Also die Angst ist da, manche fragen, hast du keine Angst? Und doch, ich habe Angst, aber es überwiegt einfach immer die Neugier und diese Abenteuerlust, ja, zu entdecken, was das eben mit einem macht. Ich habe auch diese Reise immer, ich sehe das immer so ein bisschen als Experiment und versuche mich immer so ein bisschen von außen zu beobachten, was macht das jetzt mit mir? Und fand es richtig spannend und richtig interessant, was es tatsächlich so mit einem dann macht.
Ja, ich kann es total gut nachvollziehen, ne? Dieses Gefühl, weil ich es ja selber gerne mache. Frag nur so nach, weil es ja doch manchmal auch ein bisschen mehr dahinter steckt. So, manchmal will man ja sich selbst was beweisen auch oder anderen was beweisen. Ne? Können wir jetzt ganz tief graben.
Ja, ja. da hab ich auch schon ganz viel meinen Freund, der wird natürlich auch genau wissen, wenn ich da Monate unterwegs bin, warum lässt du mich jetzt quasi hier so
was sagst du denn?
Da haben wir tatsächlich sehr lange drüber diskutiert, ob das, dem musste ich quasi auch klar machen, dass es wirklich bei mir ein innerer Wunsch ist. Ein Stück weit ist es, ja, ich möchte mir was beweisen. Ich hatte das schon immer, ich bin 1,62 Meter groß, ich bin irgendwie das mittlere Kind von den 3 Geschwistern, das Sandwich-Kind. Ich war schon immer, ich musste mir selbst vor allem schon immer, hatte ich den Drang, mir was zu beweisen. Und natürlich, glaube ich, bin ich nicht ganz frei davon, auch anderen was zu beweisen. Aber ich glaube dann, die ganzen Strapazen und Erschöpfungszustände, die ich da teilweise tatsächlich hatte, wenn das rein die Motivation gewesen wäre, mir jetzt was zu beweisen, Anna was zu beweisen, hätte ich abgebrochen. Also ich habe für mich tatsächlich festgestellt, da spielt so viel mehr, so viel diese Glücksgefühle und was man alles unterwegs lernt, die tollen Begegnungen, ist so viel mehr wert, als mir da jetzt irgendwie zu beweisen, was für ein toller Hecht ich bin oder was ich alles aushalten kann. Spielt mit rein. Aber ich konnte für mich eigentlich beantworten, dass das wirklich nebensächlich ist am Ende.
Auch mehr wert als die Angst am Ende wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe den hier schon oft zitiert, diesen Spruch, der mich so lange auch begleitet. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass was anderes wichtiger ist als die Angst. Ja. Also irgendwas ist dann da, ja, was das wert ist, mal über die Angst zu gehen und da reinzugehen. Das finde ich total einen total wichtigen Punkt, weil, glaube ich, viele Angst haben vor was auch immer, ja, und wie groß oder klein die Angst auch immer ist, aber das heißt ja nicht, dass du es dann nicht machen musst. Sondern gerade dann ist es eigentlich total spannend.
Ja, und ich finde es eben auch spannend, also es ist bei mir ein Punkt gewesen, aber nie so der, so viel Gedanken habe ich mir da gar nicht drum gemacht. Und aber es ist immer die erste Frage, die man eigentlich gestellt bekommt von, hattest du nicht Angst? Und pff, da weiß ich nicht, ob ich dazu naiv oder auch zu, also ich spielte mit rein, aber für mich war immer schon klar, da kann ich irgendwie mit umgehen und weil eben der Drang oder die Lust viel größer war als diese Angst dann.
Jetzt hast du einen großen Rucksack gepackt dann wahrscheinlich und bist in den Flieger nach Zypern gestiegen, so mit dem Plan einmal komplett durch Europa, aber ja nicht alles laufen, ne, sondern du hattest auch andere Arten, dich vorzubewegen.
Genau, ich hatte überlegt, ob ich so einen großen Fernwanderweg mache, die gibt's ja durchaus, aber bei mir spielt auch immer noch sehr viel mit rein. Ich wandere wirklich, weil ich diese tolle Natur um mich herum haben will. Ich kenne so ein paar weit, ich glaube Christine Thürmer ist das, die sagt auch immer, sie wandert wirklich um des Wanderns willen und ihr ist eigentlich ganz egal, wie es um sie herum aussieht. Das ist es mir tatsächlich nicht. Ich brauche das wirklich so als Motivation, da tolle Gipfel als Ziel zu haben, tolles Drumherum. Und auf diesen Fernwanderwegen, wie ich mich da mehr mit beschäftigt habe, war eben klar, okay, da führen auch ganz viele Etappen an Straßen lang. Und da hat man halt wirklich quasi viele Durststrecken, die man dann einfach abwandern muss. Und da hatte ich tatsächlich nicht so eine Lust zu. Deswegen habe ich mir überlegt, in jedem Land, durch das ich komme, suche ich mir einen richtig tollen Wanderweg raus und lege die Distanzen dazwischen dann eben entweder mit Bus, Bahn, manchmal Schiff. Und tatsächlich bin ich auch öfter per Anhalter gefahren.
Dieser Moment da zu starten, wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich hatte einen kleinen Eingewöhnungstag, also ich habe mir für die ersten beiden, ich bin abends um 8 gelandet, weiß ich noch, hatte für die erste und auch die zweite Nacht dann ein Hostel mir gebucht, weil ich gedacht habe, okay, du kommst abends an und den ersten Tag bin ich dann wirklich nur mit so einem kleinen Turnbeutel auf dem Rücken, bin ich los und habe das so als Eingewöhnungstag gemacht. Und da war ein Riesenglück. Ich hatte so eine tolle Begegnung. Ich war da am Aphrodite-Felsen heißt das. Zypern ist ja die Insel der Götter. Und da wollte ich als Start, da gibt's eben das Tourismusmanagement auf Zypern, bewirbt das richtig schön. Ich wollte auch unbedingt um den Felsen der Aphrodite schwimmen. Da soll man angeblich lebenslange
fruchtbar bis ans Lebensende.
Fruchtbar und Jugend und, Glück und Schönheit, und alles, Liebe, alles, ja. Genau. Alles auf einmal. Und da waren aber an diesem Strand ganz, ganz viele Felsen. Ich so, okay, um welchen muss ich denn da jetzt rumschwimmen? Und dann kam so ein kleiner älterer Herr auf mich zu in roter Badehose. Und das war dann Antonios, hieß der, echter Zypriot aus Kolossida, so einer kleinen Stadt. Und mit dem saß ich am Ende 3 Stunden am Strand. Er hat mir alles über Zypern erzählt. Er war selbst Seefahrer, war auf den großen Pötten als Navigator unterwegs. Und ich konnte es gar nicht fassen, wir haben uns so gut verstanden und er hat mir so viel spannende Geschichten erzählt und das war halt der perfekte Start, weil genau das will man ja von so einer Reise. Das ist eine tolle Begegnung, interessante, inspirierende Gespräche. Und deswegen weiß ich noch, wo es dann am nächsten Tag losging. Ich wäre am liebsten gehüpft mit meinem Rucksack an der Strandpromenade entlang und hätte am liebsten jeden da umarmt und angeschrien, jetzt geht's los. Das hörte nach ein paar Stunden oder sogar sehr schnell hörte das auf, weil man sich natürlich erstmal an das Rucksackgewicht gewöhnen muss.
Ich wollte gerade fragen, ging das mit dem Hüpfen?
Nein.
Wie schwer war das?
Das ist auch so eine Sache bei meiner Reise, ein großes Mysterium. Ich habe zu Anfang behauptet, ich habe ihn auch gewogen, bevor ich los bin. Der hat so 13, 14 Kilo gewogen. Ich habe mich dann irgendwann in Griechenland, weil ich wirklich immer auf diesen Rucksack angesprochen wurde, alle wollten ihn aufsetzen und hochheben und alle, nee, der wiegt doch keine 15 Kilo oder so. Da habe ich ihn mal gewogen. 22. Ich weiß nicht, wie dieser Rucksack.
Wo die 7, 8, 9 Kilo geblieben sind. Ja.
Es muss essen und trinken. Wie gesagt, ich habe halt immer gedacht, okay, der wiegt jetzt so 15 bis 17 Kilo, weil er halt 13 Kilo Basisgewicht hatte. Aber irgendwie habe ich mich da verschätzt.
Kein Zelt hattest du dabei.
So. Ich weiß, wo kommen diese 22 Kilo her?
Wo kommen die her? Das will ich jetzt gar nicht im Detail erfragen. Aber wie wolltest du denn draußen schlafen, wenn du schlafen wolltest? Isomatte, Schlafsack?
Also auf Mallorca hatte ich tatsächlich keine Hängematte mit dabei. Da habe ich wirklich immer nur einfach meine Isomatte unter den Busch und mich da mit Schlafsack. Und ich hatte auch noch so ein Bivy-Bag, also so eine regenfeste Hülle für den Schlafsack hatte ich mit. Das war zu Anfang auch der Plan auf meiner Reise. Dann hat mir zum Glück, muss ich sagen, meine Schwester vor der Reise zu Weihnachten noch eine Reisehängematte geschenkt. Und die hatte ich auch noch mit dabei. Und ja, jetzt bin ich, du kannst es wahrscheinlich komplett nachvollziehen.
Voll, ja.
Völliger Fan vom draußen in der Hängematte schlafen. Ja.
Hattest du es vorher schon mal gemacht?
Ja, kurz vor der Reise, weil ich eben auch mein Equipment ja testen wollte. Ich hatte nämlich auch nur, also es war auch Teil des Experiments. Ich wollte wirklich rausfinden, kann ich mir einfach so meinen Rucksack schnappen mit der Ausrüstung, die ich eh schon habe und loswandern. Das hatte zur Folge, dass ich auch nur einen 15 € Discounter-Schlafsack dabei hatte. Für Komforttemperatur 15 Grad, Grenztemperatur 7 Grad. Da habe ich mich einige Male geärgert, dass ich da nicht ein bisschen Geld noch investiert habe. Aber genau, ich hatte eben Schlafsack, ich hatte wirklich auch nur so eine billige Falt-Schaumstoff-Isomatte, ein Tarp hatte ich noch mit, das hatte ich mir von meinem Freund geliehen. Also ich habe mir auch viele Sachen einfach geliehen, weil ich eben ausprobieren wollte, wie ist das, wenn ich jetzt nicht groß was investiere. Weil das war bei mir auch immer so ein, ich liebe Bücher über solche Reisen, das spielte auch mit rein, die sowas machen will. Aber dann habe ich immer mal geguckt, das Equipment, was die da mit hatten und so, da wäre mein ganzes Reisebudget schon weg gewesen. Und deswegen war es ein bisschen, habe ich es mir dann selber auch so verkauft, so, das machst du jetzt mal als Experiment. Aber es war auch so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich gar nicht so viel Mittel da in dem Moment jetzt hatte, um da eine große Ausrüstung noch zu kaufen.
Wie hast du das denn beruflich gemacht? Also wie viel Zeit hast du eingeplant und wie hast du dir die freigeschaufelt? Oder warst du da gar nicht so beruflich in einer festen Struktur, dass du das machen konntest einfach, ja?
Ich bin auch seit 2021, also als ich aus England dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich dann relativ schnell, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, aber ich habe da eine Stelle bekommen als Honorarkraft, also dass man eben nur als Honorar, und da bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, okay, ich muss ja nirgends eigentlich angestellt sein, ich kann ja auch immer so ein Projekt nach dem nächsten machen, krieg da meine Honorare, und so bin ich dann so ein bisschen in die Selbstständigkeit gerutscht. Und das Jahr davor hat das einfach super geklappt. Ich hatte wirklich ein Projekt, aus dem einen Projekt hat sich das nächste ergeben und ging halt immer so weiter. Teilweise hatte ich dann irgendwie 5 Projekte am Stück laufen. Das war dann auch ein bisschen viel, habe ich gemerkt, weil das auch jedes Mal ja wieder was komplett Neues ist, was ich noch nie gemacht hatte. Und da hatte ich dann einfach gesagt, weil das so gut gelaufen ist das Jahr über, da kann ich mir jetzt ein Jahr aus oder ein halbes Jahr Auszeit auf jeden Fall gönnen. Das brauchte ich dann auch, um überhaupt darüber auch nachzudenken, will ich das jetzt so weitermachen und wie will ich das denn weitermachen. Aber dadurch, dass ich eben nirgends angestellt war, war das relativ einfach da.
Aber auch in diesem Outdoor-Wildnisbereich, Pädagogik alles? Also das ist das, was dein Beruf ist, was
genau,
du gelernt
hast? Ich nenne mich mittlerweile Erlebnispädagogin.
Und Abenteurerin, habe ich gesehen. Das hat mir sehr gefallen. Weil das habe ich ja auch irgendwann einfach mir mal erlaubt, auf meine Visitenkarte zu schreiben.
Habe ich auch. Jetzt mir einfach erlaubt. Beides da, auch Erlebnispädagogin. Ich habe vorher geguckt, es ist kein geschützter Begriff, aber ich habe eben in England, also die 2 Jahre da im Outdoor-Center, ich habe da so viel lernen dürfen, so viel Zertifikate machen dürfen. Ist natürlich jetzt immer noch eine Frage, sind die auch hier in Deutschland alle gültig? Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so richtig recherchiert, weil ich dann so beschäftigt war. Ich habe für einen Naturpark gearbeitet, habe da auch Waldführungen mit Familien gemacht, habe für die so eine Angebotssondierung in Sachen Erlebnispädagogik gemacht. Ich habe sogar einmal einen Audioguide für ein Museum geschrieben. Also ich habe kleine YouTube-Filme gemacht mit, auch in Kooperation mit so einer kleinen Filmagentur, so Survival-Videos auf YouTube mit Kindern. Also ganz viele tolle Projekte, aber alle in die Richtung so Erlebnispädagogik, Survival Outdoor. Ja.
Und diese Reise jetzt quasi die Abschlussprüfung oder die Praxisprüfung, ne?
Die musste dann einfach sein, weil wenn ich sogar auf YouTube dann Survival-Videos, dann muss ich ja mal meine Kompetenz auf jeden Fall auch in der Praxis beweisen, nicht nur in der Theorie. Deswegen musste diese Reise, war quasi eine berufliche Weiterbildung für mich.
Wie viel Survival war es denn am Anfang?
Also im Endeffekt war es weniger, als ich wollte, weil ich mir wirklich so vorgestellt hatte, ich baue mir denn da abends auch noch meine Bushcraft-Shelter. Und ich wollte sogar auch mal 1-2 Wochen mir kein Essen kaufen, sondern wirklich nur von dem, was am Wegesrand wächst, wollte Brennnessel, Spinat kochen, mir Buchenblätter zum Frühstück da reinziehen. Und da hat mir dann aber quasi der Wanderalltag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte das, also allein mit dem Essen, nach 3 Wochen war das, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ich habe wirklich diesen Hiker-Hunger, hätte ich nie mit gerechnet. Ich dachte, okay, ja klar, man hat dann Hunger, wenn man wandert. Aber das war nach 3 Wochen tatsächlich nochmal ein ganz anderes Level. Und da hätte ich im Leben nicht von den Sachen, die, also rein jetzt irgendwie Pflanzen oder so, hätte ich
Du brauchst ja auch sehr viel Zeit, ne, um dann was zu suchen. Also Da hast du erst bisher Stunden am Tag damit beschäftigt, nur dich um Nahrungssuche zu kümmern.
Genau. Oder auch
dann
abends.
Wieder keine Strecke.
Ja, auch abends, wenn du dann 20, 30 Kilometer gewandert bist, da hat man einfach keine Energie mehr, jetzt noch 2, 3 Stunden Brennholz zu suchen, da ein richtiges Shelter zu bauen. Deswegen war es quasi in der Hinsicht weniger, aber natürlich war das eben ja auch Ergebnis dann des Experiments, dass, okay, wie komme ich draußen zurecht? Und da ist mir halt auch klar geworden, okay, wenn man das mit so einem Wandern verbindet und wirklich viel Strecke macht, sind so eine Sachen dann eben schwer umsetzbar, aber man hatte dann eben auch irgendwann seine Routine, man hat einen Blick dafür bekommen, wo ist jetzt ein guter Schlafplatz, wo kann ich hier geschützt liegen, und dann brauchte ich ja jetzt auch kein Shelter oder so, ich hatte ja dann meinen Tarp mit.
Auf Zypern, wie lang war dieser Weg, den du da gewandert bist?
Da bin ich tatsächlich gar kein Wanderweg, da habe ich auch ein bisschen naiv, habe ich gedacht, ich marschiere einfach mal die Westküste lang. Hatte vorher auf der Karte mir so ein paar Satellitenbilder angeguckt und bin dann einfach vom untersten südwestlichsten Zipfel bis zum nordwestlichsten Zipfel gelaufen. Das waren so 100 Kilometer. Da war dann schon gleich die Schwierigkeit, weil das sehr viel Ferienhäuser, Wohngebiete, da war es dann schon gleich eine große Herausforderung zu Anfang, gute Schlafplätze zu finden, weil man eh noch so unsicher war. Aber auch das hat im Nachhinein eigentlich richtig gut geklappt. Also ich bin heute noch erstaunt, wie gut eigentlich, weil ich gerade gedacht habe, Europa, man ist da ja eben jetzt nicht in der Wildnis unterwegs, wo niemand ist. Also auch schon dann auf den Wanderwegen später, aber auf Zypern jetzt halt gar nicht so. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, eigentlich ist es nicht möglich, weil es Wildcampen ist in manchen Ländern, gerade in Südeuropa, schwierig. Ich hatte immer Angst, dass man da dann irgendwie erwischt wird, irgendwelches Bußgeld zahlen muss. Aber auch da, also es ging viel, viel, viel besser als gedacht.
Ist es denn tatsächlich auch verboten, draußen zu liegen und über Nacht zu liegen? Weil das ist ja in Deutschland man sagt oft Grauzone, aber ist ja eigentlich gar keine Grauzone, sondern das Zelten ist verboten und irgendwo zu liegen ist nicht verboten in der Regel, wenn du nicht im Schutzgebiet unterwegs bist. Wie ist es da? Hast du dir das jeweils genau angeguckt oder hast du einfach gemacht und dann?
Also ich habe es mir für ein paar Länder, habe ich dann mal ein bisschen geguckt, aber ich habe mir eben auch immer gedacht, okay, du hast ja kein Zelt dabei und ich hatte wirklich nur so eine dünne Isomatte, dünner Schlafsack. Wenn mich da jetzt irgendwer mal erwischt hätte, drauf angesprochen hätte, habe ich mir halt immer schon gedacht, okay, ich kann ja wirklich einfach sagen, ich habe mich verschätzt. Irgendwie dachte ich, ich wäre schon längst und musste jetzt, ich war so erschöpft, ich musste jetzt heute Nacht einfach mal hier schlafen, ne? Tut mir leid. Also
ist das vorgekommen?
Hat
gesagt, Moment mal, was machst du hier?
In Italien, also relativ spät, das werde ich nie vergessen. Der hatte aber auch dann nicht war nicht verärgert und wollte mich da jetzt irgendwie anzeigen, aber der hat mich wirklich eine halbe Stunde lang auf Italienisch schon fast ausgeschimpft. Was mir als Frau, als Belladonna, hat er mich immer genannt, ich kann doch hier jetzt nicht einfach schlafen. Er sagt, ich brauche doch was zu essen, trinken, Dusche. Und das wirklich in so einem Schimpfton, ne? Was mir einfallen wird, das geht doch nicht. Und er konnte das nicht akzeptieren, dass ich dann auch gesagt habe, ich mache das jetzt schon seit ein paar Monaten. Und ich sage, ich weiß, was ich hier tue. Ich habe Essen dabei, ich brauche keine Dusche, alles gut. Konnte er nicht begreifen. Das war tatsächlich so die anstrengendste Begegnung, weil der einfach nicht weggegangen ist. Der hat mich noch, das war ein Koch vom Restaurant, der hat mich noch versucht mit 2 Kilo Fisch. Er hat gesagt, ich habe 2 Kilo Fisch, du musst nur mit mir mitkommen, dann mache ich dir ein schönes Abendessen. Und wollte mich da irgendwie wegkriegen, aber
Da geht es dann gleich auf so eine andere Ebene, ne? Wir lachen jetzt drüber, aber du musst nur mit mir mitkommen. Ist ja sicherlich auch eine Sorge, eine Angst, die ein bisschen mitschwingt. Ich weiß nicht, wie sehr bei dir, aber bei vielen, gerade natürlich Frauen, die dann auf Reisen gehen und sich vielleicht auch vorstellen, sowas mal machen zu wollen, ja, also draußen auch alleine und übernachten. Aber da ist dann doch diese Sorge oft größer. Hast du die gehabt und wie berechtigt war die?
Also ja, da kann man sich, ne, wie schon die Sache mit diesen Beweisen und anderen, ich glaube, da kann ich mich auch nicht ganz von frei machen. Ich bin schon, also ich bin ein sehr angstfreier Mensch schon. Also auch wenn ich habe in Bremen ja studiert, da bin ich auch schon immer nachts allein nach Hause durch die Stadt. Und ja, ich habe mir natürlich auch vor der Reise darüber Gedanken gemacht, vor allem eigentlich deshalb, weil eben von außen, gar nicht so jetzt von mir, aber von außen kam halt ganz oft die Frage, bist du denn eigentlich bekloppt? Also so richtig schon, nachdem man das, also das, anscheinend gehen wirklich viele Menschen davon aus, dass wenn man alleine als Frau da dann draußen schläft, dass es mehr eine Frage der Zeit ist, wann man da dann mal überfallen und weiß Gott, ja, vergewaltigt wird. Und also ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich auch erschreckend, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich mir als Frau, wo ich wirklich davon ausgehen muss, wenn ich da nachts irgendwo im Wald liege, dass da jetzt jemand kommt oder wenn ich da irgendwem begegne. Und bei mir war es dann so, ich habe mir gesagt, ich bin ein kleiner Dickkopf, gebe ich auch zu und vielleicht auch ein bisschen gutgläubig und naiv. Aber im Vorfeld habe ich mir halt gesagt, ich will nicht, dass die Welt so ist. Und deswegen mache ich das jetzt einfach und dann werde ich ja sehen. Vielleicht bin ich zu naiv, zu gutgläubig und dann kriege ich dafür dann ja vielleicht die Rechnung. Aber ich wollte es ausprobieren, weil da sind wir eben, dass mir das Abenteuer, dass mir diese Form des Reisens so wichtig ist, so viel gibt, dass ich das tatsächlich in Kauf genommen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, andere eben schon. Und ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Ich hatte ein, zwei unangenehme Situationen, eine wirklich unangenehme. Und da war dann auch wieder die große Frage, da kamen dann andere wieder und haben dann gesagt, siehste, ne, haben wir dir ja gesagt. Aber es ist halt eine Situation im Vergleich zu wirklich über 100, wo abends noch Männer kamen, mich da gesehen haben, die wussten, ich liege da. Oder auch, wo ich per Anhalter gefahren bin, da in Autos gestiegen bin, wo wirklich hunderte Situationen, wo es komplette Gegenteil war, die mir so geholfen haben, die so tolle Begegnungen dann am Ende waren. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich der Beweis, ja, es kann passieren, es kann überall passieren. Ich bin ja auch nicht blöd, ich weiß, solche Sachen passieren. Aber ich war trotzdem erstaunt, wie gut es eben ging und wie ungerechtfertigt, wie irrational diese Angst eben ist, weil das sofort immer das Erste ist, was allen im Kopf schießt. Und es war, wie gesagt, es war eine kleine Situation bei mir.
Magst du dir beschreiben, was da passiert ist?
Da war ich auf dem Lykischen Weg unterwegs und da habe ich in einer Pension übernachtet. Wir hatten einen total tollen, geselligen Abend mit 6 anderen Wanderern. Und da hat am nächsten Morgen dann auf einmal einer dieser Wanderer gesagt, ey, weißt du was, du hast gestern erzählt, du würdest so gerne mal mit jemandem zusammen eine Etappe laufen. Hatte ich auch erzählt, weil ich da sehr viel alleine war. Und der hat gesagt, ich ändere jetzt meine Richtung, ich laufe heute mal mit dir. Und das war aber jemand, den hätte ich mir jetzt wirklich nicht ausgesucht als Wanderpartner, schon eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ja, und das ging dann auch sehr schnell los, das ist dann mit Umarmung und Wangenküsschen und er wurde dann so ein bisschen touchy und dann habe ich ihm wirklich ganz klar gesagt, ich möchte das nicht, ich finde es schön, wenn wir heute zusammen wandern und alles, aber rein freundschaftlich und ich möchte nicht umarmt werden, keine Wangenküsse, ja. Und das hat er erst auch verstanden. Dann kam am Ende des Tages die Riesenüberraschung. Er hatte ein Zelt in seinem Rucksack, wusste ich auch nicht. Ich dachte, er wandert jetzt weiter zur nächsten Pension. Er meinte dann, nein, er schläft heute Nacht auch bei mir. An so einem Strand waren wir da. Das fand ich auch nicht gut. Habe ich auch erst überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Habe mich dann aber wirklich nochmal vor ihm aufgebaut. Mit meinen 1,62, wie ich das dann kann, gesagt, so, ich schlafe heute Nacht nur mit dir, wenn du jetzt aufhörst, mich anzufassen. Ich habe das klar und deutlich gesagt. Und dann wache ich aber am nächsten Morgen auf und merke, auf einmal liegt er hinter mir, umklammert mich. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Hat dann auch noch... Ja, den Spruch werde ich auch nie vergessen. Er sagt, hier, guck mal, rein freundschaftlich, ich habe keine Erektion und drückt sich da dann wirklich von hinten an mich ran. Und da lag ich wirklich, habe gedacht, okay, was ist hier los? Ich habe gedacht, ich bin wirklich im falschen Film, fand das überhaupt nicht witzig. Er hat es dann auch relativ schnell begriffen, dass ich es nicht witzig fand. Aber da habe ich schon dann ein paar Tage und auch Wochen noch dran zu knabbern gehabt, weil ich die Situation erstmal für mich einordnen musste. Weil ich wirklich, ich habe selber gemerkt nochmal, wie schwierig mir das als über 30-jährige gestandene Frau wie schwer mir das gefallen ist, mich da vor ihm aufzubauen und ihm das klar zu sagen. Man stellt sich das immer, ja klar kann ich das, mache ich das, aber wenn man wirklich mal in dieser Situation ist, weil er auch so eine ganz dominante Persönlichkeit war, das war wirklich schwer. Und das hat mich auch noch mal so ein bisschen geschockt, wie man da dann doch wieder selber auch zu so einem kleinen Mäuschen wird und dass er mich einfach in diese Situation gebracht hat, obwohl ich klar gesagt habe, ich möchte, das habe ich ganz lange oder weiß ich auch heute noch nicht, was da in seinem Kopf vor, dass er sich überlegt hat morgens, okay, ich lege mich jetzt einmal hinter sie und umarme sie. Er hat das ganz anders eingeschätzt als ich, aber ja, gibt mir heute noch zu denken.
Ich will jetzt nicht im Ansatz irgendwie das Gefühl vermitteln, dass ich jetzt sagen würde, okay, du hast möglicherweise was falsch gemacht, aber im Nachhinein würdest du sagen, du hättest vielleicht noch was anders machen können, damit du nicht in diese Situation kommst, vielleicht verhindern sollen, dass er überhaupt mitkommt oder keine Ahnung?
Ja, also ich habe da ganz lange, wie gesagt, drüber nachgedacht, habe da auch viel mit Freunden oder so drüber geredet. Und da ging es dann eben halt ganz schnell los, weil ich auch so wie bei dir da war, weil ich mir halt angefangen, okay, was hätte ich anders machen, weil ich will nicht nochmal in so eine Situation kommen. Und da kam von Freunden dann auch, hör bloß auf mit so einem Gedanken, du hast nichts falsch gemacht. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dass ich mir diese Gedanken mache, weil natürlich, im Prinzip habe ich nichts falsch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann ja lange warten, dass sich jetzt die ganze Welt ändert und sowas nicht mehr vorkommt. Und ich will doch für mich aus so einer Situation dann noch was mitnehmen, was lernen. Was kann ich tun, damit ich auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt so ein kleines Mäuschen, was da nichts gegen tun kann. Weil das bin ich nicht. Und ja, da habe ich tatsächlich mir, ich bin da jetzt viel sensibler für. Achte schon auf so Zwischentöne. Wie gesagt, ich habe zu Anfang zum Beispiel, ne, weil da konnte ich, oder kann man auch einfach nicht einschätzen, aber da, wir hatten ein Foto zusammen gemacht, da hat er sogar noch gefragt, darf ich den Arm um dich legen? Und ich habe gesagt, ja, kein Problem und so. Und da werde ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal in so einer Art Situation, ich werde sofort viel schneller, klarer kommunizieren. Ich werde mir dreimal überlegen, ob ich überhaupt, wie du schon gesagt hast, mit so einem, den als Wanderpartner dann in Erwägung ziehe. An dem Tag, wie gesagt, ich wusste nicht, dass er da jetzt auch noch mit mir zelten will. Wir waren auf so einem kleinen Trampelpfad. Man konnte auch schlecht, also ich hätte wirklich dann aktiv vor ihm wegrennen müssen oder ihn da stehen lassen. Also man hätte dann immer, es war halt nur ein Weg, so ein kleiner Trampelpfad. Wir wären uns da irgendwie wieder begegnet. Deswegen war es ganz schwer, zwischendrin zu sagen, so, jetzt reicht's mir, aber ich lass dich hier jetzt stehen. Er war dann immer hinter mir gewesen oder ich hinter ihm. Und ich sag, im Nachhinein finde ich's gar nicht schlecht. Ich konnte da wirklich was für mich draus mitnehmen, nochmal draus lernen. Aber ja, man möchte so eine Situation natürlich eigentlich nicht. Und ich fand es auch wirklich schade, dass mir das passiert ist. Aber wie gesagt, ich versuche das einzuordnen. Es war eine Situation, ich war fast ein halbes Jahr unterwegs und habe so viel tolle andere gemacht. Deswegen will ich immer nicht, dass das jetzt
irgendwie jetzt haben wir lange geredet über die eine von 100
Begegnungen. Genau, und die soll es eben nicht so überschatten.
Aber trotzdem ist es ja, wenn man es jetzt nur so stehen lässt und sagt, naja, einmal ist mir was Blödes passiert. Okay, dann hilft das ja auch den anderen nicht, die diese Sorge haben. Also was ist denn sozusagen, ich sage mal, das Schlimmste, was dir jetzt passiert ist in einem halben Jahr von hunderten Begegnungen, ist das. Das war nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht was ganz, ganz Schlimmes passiert.
Nee, auf keinen Fall, genau.
Ja, wenn ich das so vielleicht sagen darf.
Es ist immer schwierig, irgendwie zu vergleichen, einzuordnen.
Also Westküste Zypern, mal zurück auf den Weg sozusagen. Hast du, du hast es schon angedeutet, mit deinem Schlafsack gefroren auf Zypern, wo es ja noch relativ, ja schon relativ warm dann war?
Genau, Zypern hatte ich mir eben auch als Startpunkt, weil es hieß da eben im Februar kann man da schon im Meer baden. Aber auch, dass man, das macht Zypern auch Werbung mit, man kann morgens schön im Meer baden und nachmittags auf den Bergen noch Skifahren. Und ich bin dann auch nach der Westküste Zypern, bin ich ab in die Berge. Ja, und das hatte ich da unterschätzt. Da wäre ich eine Nacht, das war die erste Nacht, wo es dann richtig kalt war. Und da war aber auch dann wieder so ein Zufall oder so eine tolle Begegnung. Da ist mir so ein Hund zugelaufen Und ich bin dann halt so einen Berg hoch und auf diesem Berggipfel war dann so eine kleine Kapelle. Es war schon abends um 6, es wurde langsam dunkel und es war wirklich, ich glaube, 2-3 Grad war es dann in der Nacht. Und ja, mit meinem Schlafsack war das halt schon grenzwertig. Und
das war ja mehr als grenzwertig dann. Du hast gesagt, Grenzwert war 7 Grad.
Genau, aber es gab noch ein Extreme Temperature und die hat minus 1,5.
Ja, aber das ist ja dann immer die Temperatur, wo man nicht erfriert, also genau, wo man gerade noch überlebt. Aber schlafen kannst du doch nicht mehr, oder?
Das ist Gewohnheitssache. Also es kam ja noch schlimmer, da können wir dann danach noch. Also 2-3 Grad, da hätte ich mich dann in der Türkei drüber gefreut, tatsächlich. Nein, aber das war die erste kalte Nacht und da habe ich eine kleine Kapelle gefunden mit dicken Steinwänden. Und dieser Hund, der hat die ganze Nacht neben mir geschlafen, ist nicht wirklich nicht aufgestanden oder ich hatte Angst, dass der mich die ganze Zeit ableckt oder da rumläuft, alles ankaut. Und das war so ein toller Hund, den vermisse ich heute noch, hätte ich am liebsten mitgenommen. Ja, und der hat mir da quasi diese erste kalte Nacht auf jeden Fall das Leben fast gerettet, aber auf jeden Fall erleichtert.
Wie lange warst du denn auf Zypern dann?
2 Wochen.
Mhm. Und bist dann übergesetzt wahrscheinlich, weil es ja eine Insel, mit dem Schiff oder geflogen?
Ich bin dann nicht mehr ins Flugzeug gestiegen. Also das wollte ich, weil ich auch die Entfernung einfach spüren wollte, wie groß Europa auch einfach ist. Also ich habe danach mal ausgerechnet, wie viel Kilometer, also mit allem drum und nicht gewandert, aber mit Fähre, mit Bussen und Bahnen. Und da habe ich echt fast 10.000 Kilometer zurückgelegt bis zum Nordkap.
Wow. Wohin fuhr das Schiff?
Da bin ich vom Norden Zyperns dann rüber in die Türkei. Mhm.
Und dann der Lykische Weg, ja, der verläuft in der Türkei. Von wo nach wo? Oder?
Die meisten Wanderer starten in Fethiye und laufen nach Antalya, also von West nach Ost. Dadurch, dass ich aber vom Zypern kam und ja auch das so als ganzen Weg begriffen habe bis zum Nordkap, bin ich den dann eben andersrum gelaufen. Habe in Antalya, ich habe die erste Etappe übersprungen und bin in Göynük gestartet. Und der ist dann fast 500 Kilometer lang, der Lykische Weg.
Ja. Wie sieht's da aus? Also ja, wie ist die Landschaft?
Wunderschön. Also landschaftlich, ich war völlig hin und weg. Man hat da wirklich, also ich bin ja dann gestartet im Göynük Canyon. Da ist dann auch noch so die letzten Ausläufer des Taurusgebirges. Das waren dann auch ganz andere Größenordnungen als jetzt da auf Zypern, das Troodosgebirge.
Wie hoch geht's da oder wie hoch verläuft der Weg für eine ungefähre Einschätzung?
Also der eine Berg, der da dann immer beim Lykischen Weg so allgegenwärtig ist am Ende, es tut mir leid mit der Aussprache, ich glaube, es ist Tatali Daji, der ist über 2000 Meter hoch. Und da liegt auch noch, also ich war da im März und der war noch komplett mit Schnee bedeckt. Also man hat da dann schon so ein paar schneebedeckte Gipfel auch um sich rum. Und gleichzeitig aber, weil es eben schon immer sehr dicht an der Küste verläuft, aber man hat eben auch so ein paar Bergetappen immer zwischendrin, hat man eben dieses total tolle Gefühl von Berge und Meer und wirklich azurblaue Türkei. Kiesblaue Buchten um sich rum. Lykien ist eine Ecke bis 1988, weil diese kleine Ecke da eben noch fast komplett isoliert. Erst dann wurde da diese Küstenstraße hingebaut und deswegen ist da auch auf dem Lykischen Weg, denn man begegnet ganz vielen Ziegenherden und Ziegenhirten und das ist ja alles noch sehr ursprünglich. Also es ist total toll und auch die Menschen, man wird eigentlich an jeder Ecke, wenn man denn mal welche trifft, im März war da tatsächlich noch sehr wenig los. Ich war unglaublich einsam, kannte ich vorher auch nicht von mir. Ich kann sehr, sehr gut alleine sein. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen mit mir zu kämpfen, weil ich mir auch keine türkische SIM-Card gekauft habe. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du auch mal ganz hier mit Handy, dass man wirklich nur, wenn ich hin und wieder dann mal WLAN hatte, wenn man durch einen Ort gekommen ist mit einem Café, da habe ich mich dann mal ein Lebenszeichen geschickt. Aber da habe ich tatsächlich auch mal einen Monat komplett auf Handy dann verzichtet.
Ist es karg oder grün?
Grün. Ich sage ja, weil es eben da so am Meer ist und man, glaube ich, auch im Winter ein bisschen Niederschlag und so da hat. Es ist grün, alles auch gerade im Meer war gelb am Blühen. Dann hat man diesen Kontrast zum knallblauen Meer und dann eben noch diese schneebedeckten Gipfel.
Ja, aber du hast schon diese Weite, ne? Du läufst jetzt nicht durch dichte Wälder durch oder so.
Nee, viele Wälder hat man nicht,
Aber es ist einfach ein krasser Weg. Das hatte ich auch unterschätzt. Es sind ganz viele Geröllpfade. Es ist der erste markierte Weitwanderweg in der Türkei. Teilweise gerade die Etappen, wo ich dann angefangen habe, die wurden auch nicht mehr ganz so gut gepflegt, weil wenn man also wirklich den kompletten Weg, alle Etappen mitnimmt, da sind wirklich ein paar heftige dabei. Also das muss einem klar sein, dass es auch manchmal dann anspruchsvolle Wege sind. Und da war ich auch überrascht, tatsächlich.
Wie viel bist du denn gelaufen am Tag? Ungefähr, es wird sicherlich mal so gewesen sein.
Genau, aber ich glaube, so durchschnittlich bin ich schon immer so um die 20 Kilometer. Auch natürlich dann eben je nach Wegbedingungen, was man da dann so schafft.
Ja, das ist ja das Schöne auch an dem Draußensein, dieses autark, flexibel sein. Ja, also
genau.
Draußen schlafen. Du musst nicht die Etappe jetzt machen, ja, bis zum nächsten Ort, wo du übernachten kannst. Oder dann halt zwei Etappen machen, wenn du mehr machen willst. Ne? Ist ja oft so bei Wegen, dass du dann halt gleich eine doppelte machen musst, damit du wieder an irgendeinem Ort bist, wo du übernachten kannst. Das hattest du nicht. Du konntest immer da bleiben.
Deswegen, das stimmt, genau. Also das ist auch ein riesiger Vorteil. Theoretisch kannst du eben auch sagen, wo es dir gerade gut gefällt. Okay, heute, ich bleib jetzt einfach hier, gerade wenn man so eine lange Reise hab. Ich war ja wirklich total flexibel mit der Zeit. Konnte ich dann in der Türkei nicht so richtig, weil dann ein zweiwöchiger Temperatursturz kam. Vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, es war tatsächlich ganz viel in den Nachrichten. Es gab ein tagelanges Schneegestöber in Istanbul, in Athen. Es war wirklich viel, viel, viel kälter als in dem Moment in Deutschland. Und ja, ich wanderte da den lückischen Weg mit meinem Sommerschlafsack.
Ja, was hast du gemacht dann mit deinem Sommerschlafsack?
Ich habe Feuer gemacht. Ich konnte mich zu Anfang, ich bin ein kleiner Dickkopf, ich hatte mir vorgenommen, draußen zu schlafen und dann habe ich gedacht, jetzt schläfst du auch draußen. Hab dann, gerade am Lykischen Weg sind auch immer ganz viele Feuerstellen schon, da ist das, ich weiß gar nicht, ob sogar erlaubt oder zumindest geduldet ist. Und gerade im März, wie gesagt, geht's auch mit der Trockenheit noch alles, dass man da jetzt dann auch Feuer machen kann. Und da habe ich dann teilweise wirklich die gesamte Nacht versucht, das Feuer dann in Gang zu halten. Als dann aber die Minustemperaturen kamen, habe ich dann mir kleinlaut eingestanden. Ich hatte eine Nacht, die ich auch in meinem Leben nicht mehr vergessen werde. Im Nachhinein kann ich drüber lachen. Es war aber dann wirklich schon nicht witzig. Ich hatte da wirklich schon Symptome von Unterkühlung, weil ich da kein Brennholz gefunden hatte. Ich konnte mir die Nacht nur so ein ganz mini kleines Feuer machen. Und dann liegst du da eben. Und ich glaube, ich habe schon aufgehört zu zittern, weil mein Körper so erschöpft war, da habe ich dann auch wirklich nicht mehr geschlafen. Und da habe ich dann gesagt, komm Johanna, das jetzt reicht's.
Jetzt mal eine Unterkunft dann.
Ja.
Ja. Zwei, drei Unterkünfte wäre ja wahrscheinlich einmal ein besserer Schlafsack auch gewesen, ne?
nicht in der Türkei, denn da war das Tolle. Tatsächlich auf dem Lykischen Weg kriegt man für 10, 12 Euro ein Dinner Breakfast Sleep.
Okay, dann wird's schwierig. Vielleicht ist der Schlafsack auch günstiger in der Türkei. Das könnte sein. Ja. Und als du dann am Ende dieses Lückischen Weg angekommen warst, warst du dann, nicht durch die Türkei durch komplett, ne? Aber wo führte es dich dann hin, danach?
Genau, also Lykien ist, wie gesagt, das ist so der unterste, südwestlichste Zipfel der Türkei. Und da bin ich dann direkt von Fethiye aus, also für viele Startpunkt, für mich Endpunkt, mit der Fähre rüber nach Rhodos.
Okay, Griechenland.
Ja.
Dann.
Auch zum Ersten, ich bin tatsächlich alle Länder, also ich habe mir meine Route so ausgesucht, dass ich nur durch Länder komme, wo ich auch vorher noch nicht gewesen bin. Deswegen, ich war auch noch nie vorher in Griechenland. Und ich war auch, also es hat mich erstaunt, weil ich, wie gesagt, Türkei ist ja auch nicht mehr ganz so Europa, also ja wirklich nur noch kleine Teile der Türkei zählen ja geografisch zu Europa und es ist, wie gesagt, nicht EU. Und das war schon irgendwie ein tolles Gefühl, auf Rhodos anzukommen. Ich hatte auf einmal wieder Internet auf meinem Handy, aus dem Geldautomat kamen wieder Euros raus. Also obwohl ich noch nie in Griechenland gewesen war, hatte ich schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man ist wieder zu Hause. Das fand ich erstaunlich, dass man dann doch irgendwie so ein bisschen Europäer ist. Und Rhodos, da wurde es dann, wie gesagt, da war es dann auch wieder wärmer. Aber da war ich auch nur 5 Tage und habe hab's ganz langsam angehen lassen, weil ich war wirklich, ich war unglaublich erschöpft von diesem lückischen Weg. Ich sag, da ging's auch mit diesem Hiker-Hunger, also mein Stoffwechsel, habe ich richtig gemerkt, hatte sich komplett umgestellt da in der Türkei, weil mein Körper hat, also es kommt man richtig merken, der hat begriffen, okay, die hört jetzt erstmal nicht mehr auf, wie so eine Irre durch die Gegend hier zu rennen mit 20 Kilo auf dem Rücken. Und ich hatte zum Beispiel auch während der gesamten Reise, hatte ich nicht einmal meine Periode. Das fand ich auch total spannend. Habe ich mir erst auch ein bisschen Sorgen gemacht, habe dann aber in einem anderen Podcast auch mal gehört, dass das bei Frauen auch gerade auf so Weitwanderwegen ganz normal ist. Und ich fand es, wie gesagt, mit diesem Hiker-Hunger.
Ja, dass der Körper reagiert auf jeden
genau.
Fall.
Genau, ne? Und das finde ich aber schon, weil das so eine, ne, das ist irgendwie so was Greifbares, dass da jetzt wirklich was passiert in deinem Körper, dass das wirklich was mit dir macht. Also das fand ich eigentlich ganz schön zu sehen. Aber ich brauchte, wie gesagt, ich habe es da ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich wollte eigentlich, war der Plan, die gesamte Insel zu umrunden. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann so kleine Tagestour gemacht.
Dann ging es weiter nach Norden. Auf einem Weg auch in Griechenland oder wie?
Genau, ich bin dann noch weiter. Da hat mich dann auch für 10 Tage, hat mich da noch mein Freund besucht. Da sind wir auf den Peloponnes und sind den Menalon Trail gewandert. Das ist auch so ein, ich glaube, 80, 90 Kilometer langer Weg. Und das war natürlich dann nochmal was ganz Besonderes, weil ich dann auf einmal, da war ich ja auch schon über einen Monat jetzt unterwegs, eine totale Umstellung, jetzt auf einmal dann zu zweit unterwegs zu sein. Und total spannend. Wir hatten so einen kleinen Deal gemacht. Er war halt 10 Tage da. Und habe ich halt gesagt, okay, 5 Tage gehen wir wandern, schlafen draußen, machen quasi mein Ding. Und die anderen 5 Tage hatten wir uns dann aber schon Hotels, Airbnb und Mietwagen. Ja, und das war total spannend, weil mein Freund eben auch jemand ist. Ich habe ihm ja immer erzählt, was so alles passiert und er wusste ja schon, dass ich da im Schnee teilweise lag und was mir da alles passiert ist. Und er wollte dann natürlich nochmal ganz genau wissen, warum tust du dir das an oder warum machst du das? Weil tatsächlich auch die 2. Nacht, wo wir draußen geschlafen haben zusammen, das war, glaube ich, auch tatsächlich mit die härteste auf der ganzen Reise, weil es komplett durchgeregnet hat. Ich hatte mir im Kopf gesetzt, ich will mit ihm jetzt unbedingt einen Abend am Lagerfeuer verbringen. Hatten deswegen nicht die Hängematten aufgehangen, sondern wollten so schön am Feuer einschlafen, hatten nicht die Tarps gespannt. Oh, und wir sind völlig abgesoffen. Wir waren nachher nur noch wirklich klitschnass, nur noch am Frieren und haben nur noch gewartet, bis diese Nacht vorüber ist.
Konnte er irgendwas finden in dem ganzen Ding, wo er sagt, oh, das verstehe ich, deswegen macht die das wahrscheinlich.
Also es war dann schon es für mich schön zu beobachten. Ich habe dann tatsächlich für die 3. Nacht, nach dieser Nacht, habe ich ihn überrascht und eine kleine Pension gebucht. Und es war dann schön zu sehen, hat er auch selber zugegeben, in seinem ganzen Leben, sagt er, hat er noch niemals sich so über eine Dusche und ein warmes Bett gefreut. Und für ihn ist es halt so ein bisschen, es macht nicht so viel Sinn, als sich vorher diese Strapazen anzutun, um dann diese Glücksgefühle zu haben. Aber ich finde es schwierig, sonst im Alltag irgendwie, also ne, ohne Schatten kein Licht. Also ich habe sonst niemals solche Glücksgefühle, wie eben an vielen Momenten auf dieser Reise. Und bei mir, wie gesagt, es kommt, ich kann diese Strapazen dann auch ein bisschen genießen, weil ich eben dieses Abenteuer, weil ich das so wertschätze, da ist es bei ihm aber nicht. Also muss ich mir, glaube ich, eingestehen, so ganz wird er das nie, sind wir da nie auf einem Nenner. Aber wie gesagt, man findet dann ja immer Kompromisse und sagt dann eben halb. Das hat mir irgendwann mal geschrieben, das war dann später, aber werde ich auch, fand ich total toll. Ich bin dein größter Fan. Also was eben zeigt, er kann es nicht so richtig verstehen, aber er find's halt für mich total toll und kann eben dann wieder eben doch verstehen, warum ich das jetzt machen muss. Und ich habe ihm auch erzählt, was mir das jetzt alles so bringt an Learnings für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich da wirklich einfach ganz viele Sachen über mich ja auch einfach gelernt habe. Ja, wenn man einfach das eigene Verhalten besser versteht, kann man ja auch in so einer Beziehung, also auch für unsere Beziehung hat das dann, glaube ich, ganz viel gebracht, so an Reflexionen und genau, dass so ein paar Konflikte einfach jetzt nicht mehr da sind, weil man einfach besser versteht, wie der andere dann so tickt oder wie man selber eben so tickt und dann anderes auf den anderen eingehen kann.
Was ist so das Wichtigste, was du gelernt hast und rausgefunden hast über dich?
Also einmal bin ich eben jetzt viel geduldiger und gelassener und ich weiß es jetzt viel mehr bei ihm zu schätzen. Also Thiago heißt mein Freund, er ist halt jemand, der wirklich total gerne allem auf dem Grund geht und oft eben nicht so Standardantworten akzeptiert und er kann so einen ganzen Tag über eine Sache reden und da sind wir schon manchmal irgendwie so aneinander geraten, weil ich immer sehr ungeduldig bin oder ist doch klar, warum das und das und so ist. Und da bin ich jetzt viel gelassener, viel ruhiger, kann andere Meinungen viel besser akzeptieren, weil man eben auf so einer Reise sich selber auch viel mehr reflektiert, anderen Leuten begegnet, die so ein komplett anderes Leben führen, wie man selber. Thiago ist zum Beispiel auch, der ist in Brasilien aufgewachsen. Also bei uns ist sowieso immer ein großer kultureller Unterschied. Und gerade bei solchen Dingen hilft einfach, wenn man auch, ne, mal in anderen Ländern unterwegs ist. Brasilien ist natürlich nochmal was ganz anderes als Europa, aber trotzdem hat das nochmal mein Verständnis einfach für andere Lebensentwürfe, andere Meinungen erweitert.
Ja, schön, schön. Lass uns mal ein bisschen springen und gucken, dass wir weiter gen Norden kommen, wenn wir auf die Route schauen.
Ich bin dann noch einen Trail in Griechenland gelaufen, den Corfu Trail. Da war ich dann wieder allein unterwegs und das war ein Wendepunkt der Reise, weil es war dann warm. Der Corfu Trail ist unglaublich gut zu gehen. Er ist super ausgeschildert. Es gibt einen einzigen Berg auf Corfu, der ist 900 Meter hoch. Also es ist wirklich im Vergleich zu allen anderen Sachen war es dann unglaublich gemütlich, entspannend, den zu laufen. Und da bin ich dann so richtig in diesem Wanderleben angekommen, weil ich dann genau, ich war 2 Wochen nur draußen. Ich habe nur draußen geschlafen, nicht geduscht, 2 Wochen nur im Meer gebadet. Ich bin dort Schlangen und Skorpionen begegnet und hab's aber total gefeiert. Glühwürmchen waren da nachts überall. Also da, diese 2 Wochen waren halt genauso, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt hatte. Ja.
Und so wie es diese Pension und die Dusche nach 2 Tagen Regen in der Nacht gewesen ist, du hast es mit, wo Schatten ist, ist dann auch wieder Licht, ne? War vielleicht auch all das, was vorher passiert ist in den Wochen, notwendig, damit diese Zeit auf Corfu dann so besonders ist.
Vielleicht, ja. Das kann gut sein.
Dann bist du aber weiter von da und dann hast gesagt, so, jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, was ich machen will und jetzt geht's weiter gen Norden. Hattest du eine konkrete Route oder hast du dich dann hingesetzt und gesagt, so, jetzt gucke ich mal, wo es denn hingehen soll? Also wie spontan bist du auch gewesen?
Also zum Beispiel den Corfu Trail hatte ich vorher, wollte ich gar nicht laufen. Ich wollte da eigentlich im Pindos-Gebirge im Norden Griechenlands einen Trail laufen, den Zagoria Track. Aber das wäre wieder im Gebirge gewesen. Es war das Frühjahr war einfach zu kalt und deswegen habe ich da tatsächlich spontan die Route geendet, diesen Corfu Trail gemacht und bin dann weiter nach Albanien. Da hatte ich eben auch, also ich war nicht völlig festgelegt. Ich wusste, nach Corfu hatte ich gedacht, entweder geht's weiter nach Italien oder nach Albanien. Und mich hat's dann einfach mehr nach Albanien gezogen, weil eben Corfu ist tatsächlich nur 30 Kilometer von der albanischen Küste entfernt. Und da bin ich dann auch mit der Fähre einfach rüber, 1/2 Stunde, und dann schwupp ist man schon in Albanien. Und ja, Albanien war dann auch nochmal ein Land, was ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte, was aber total toll ist. Ich habe mich sogar fast ein bisschen an Costa Rica erinnert gefühlt. Ganz witzig, weil ich bin komplett einmal durch Albanien mit dem Bus durchgefahren. War auch ein sehr regenreicher Tag, aber weil es da so grün war und die Nebelschwaden hingen da über diesen grünen Wäldern, da habe ich mich wirklich wie in den Nebelwäldern von Costa Rica gefühlt. Und bin dann aber wieder gleich in die Berge, richtig in den Balkan. Da gibt's ganz tollen Wanderweg im Dreiländereck Albanien, Montenegro, Kosovo, den Peaks of the Balkans. Und da war ich aber leider ein bisschen zu früh dran. Da war es dann ja schon Mai. Und weil es da eben wirklich hochalpin schon ist, habe ich als norddeutsches Flachland gewächst.
Hast du gedacht, das geht nur
ja, Mai ist doch Sommer. Ja, und wie gesagt, ich habe es nicht völlig falsch eingeschätzt. Es war einfach ein sehr kaltes Frühjahr auch da. Es gab so viel Schnee wie seit 50 Jahren nicht mehr, haben mir da die Einheimischen erzählt. Und ich bin eine Etappe, nicht mal. Ich musste gerade die erste Etappe vom Peaks of the Balkan musste ich schon abbrechen, weil ich an einem Bergpass kam, wo einfach alles voller Schnee und Eis und ich bin da durch Altschneefelder und bis über die Knie eingesackt und ich dann mit meinem 20 Kilo Rucksack. Ja, aber zum Glück hatte ich da ja schon Ruhe und Gelassenheit für mich entwickelt und habe mich auch gar nicht so viel jetzt dann darüber geärgert, dass dieser Wanderweg dann nicht geklappt hat. Ich hatte noch eine ganz tolle Begegnung dann. Ich habe abends auf so einer Bergwiese geschlafen und da kam dann eine ältere Frau runter von den Bergen. Die hatte da so eine kleine Waldbar, da hatte ich auch gegessen an dem Tag. Und wir saßen da dann eine Stunde zusammen auf der Wiese. Sie hat kein Wort Englisch gesprochen, ich kein Wort Albanisch und wir haben uns aber eine Stunde unterhalten. Mit Händen und Füßen und also es war unglaublich und das war so eine schöne Begegnung. Sie hat mir quasi über ihr Leben erzählt, sie macht da diese Waldbar, läuft im Sommer fast jeden Tag wirklich mit so harten Plastikpantoffeln, rennt die da die Berge morgens hoch und runter und hat halt in Fes, heißt der kleine Ort, wo ich da war, auch schon unter Abenteurern ein echtes Mekka. Aber da führt im Moment nur so eine kleine Bergstraße, wo sich dann einmal am Tag so ein Minibus hochschlängelt, so eine Passstraße. Da soll die Straße jetzt aber in den nächsten Jahren auch ausgebaut werden, dass da eben auch Reisebusse hinkommen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich dieses kleine Dorf da entwickelt, weil im Moment ist es wirklich noch paradiesisch da und so ursprünglich, also wie die da noch Landwirtschaft betreiben und ich sage, hey, diese Häuser, also es ist unglaublich.
Das Nordkap ist immer noch weit entfernt. Wir gehen von Albanien wohin? Oder wir fahren
per Anhalter.
Fahren per Anhalter von Albanien nach
Montenegro.
Nach Montenegro.
Ja, das war auch die chaotischste Grenzüberquerung, die ich hatte. Ich wollte eigentlich mit dem Bus nach Montenegro rüber und mich hat aber der Busfahrer einfach ausgesetzt an einem Kreisel in Albanien mitten in der Pampa und meinte, du willst doch nach Montenegro? In 2 Stunden kommt hier der Bus vorbei, du brauchst gar nicht ganz bis in die Stadt fahren, bleib hier einfach stehen, der Bus kommt dann hierhin. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren, weil die Autos hupten schon hinter uns und er hat mich quasi aus diesem Bus geschoben und dann stand ich an einem albanischen Kreisverkehr, habe da 2 Stunden auf den Bus gewartet und es kam natürlich kein Bus. Also es war auch keine offizielle Bushaltestelle. Ich weiß nicht, was dieser Busfahrer sich gedacht hat. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann ja meinen Daumen rausgestreckt und wurde von Bobo mitgenommen in so einem großen roten Truck. Es war dann mittlerweile auch schon 5 Uhr nachmittags. Der hat mich dann bis zur Grenze mitgenommen, musste aber als Truckerfahrer da auch irgendwie dann Stunden warten, bis er rüberkommt und meinte, ich soll doch mal lieber zu Fuß schon mal weitergehen. Ich zu Fuß über die Grenze, alle Grenzbeamten kamen mir da nur entgegengelaufen. Sie sind, vorsichtig, vorsichtig, was willst du hier? Und jetzt hoffe ich will nach Montenegro. Ja, bin dann auch rübergekommen und wieder Daumen raus. Da hat mich dann Dimitri, ein Russe, mitgenommen, der schon länger in Montenegro lebte, hat mich komplett durch Montenegro gefahren. Also so groß ist das Land ja nicht, aber war eine ganz aufregende Fahrt per Anhalter. Er wollte mir die schönste Route ermöglichen. Das hieß bei ihm irgendwie Schotterpiste direkt am Abgrund und wie die Russen dann so Auto fahren. Also ich musste mich am Dach oben abstützen, weil mein Kopf sonst immer gegen das Autodach gekracht wäre, weil das so eine ruckelige Fahrt war. Und genau, dann bin ich aber erstmal in die Bucht von Kotor. Und hab da quasi einen Tag Urlaub gemacht. Mal wieder ein bisschen Zivilisation. Total tolle Ecke, weil ich da tatsächlich schon so einen Vorgeschmack bekommen habe auf die Fjorde in Norwegen. Also die Bucht von Kotor wird, glaube ich, auch irgendwie der Fjord des Mittelmeers genannt, weil das da wirklich eben die Adria frisst sich da eben so ins Landesinnere. Und man hat wirklich das Gefühl, man steht an so einem norwegischen Fjord. Total tolle Ecke. Ja.
Also es war nicht immer, ich muss Strecke machen, ich muss weiterkommen, ich muss jetzt von A nach B Distanz zurücklegen, sondern du hast dann auch manchmal gesagt, komm, jetzt einfach mal 2 Tage hier an einem Ort sein und in der Gegend halt einfach ein bisschen wandern.
Genau, weil ich zum Beispiel auch Bucht von Kotor kannte ich vorher nicht. Ich hatte in Albanien 3 Franzosen darüber reden gehört. Der Dimitri ist zufällig dahin gefahren und ne, dann habe ich gesagt, gut, guckst du dir die Ecke mal an. Und da habe ich, das war tatsächlich auch ein Zeitpunkt, ich war körperlich einfach schon richtig schön fit jetzt. Also da, deswegen ging das Wandern auch einfach viel lockerer so von der Hand. Und es war ein Punkt, ich saß zum Beispiel über Kotor bei dieser Festung. Da habe ich angefangen zu lernen, was vorher auch gar nicht möglich war, dass ich stundenlang wirklich einfach nur, weiß ich noch, saß ich an so einem Baum gelehnt, habe mir diese Festung angeguckt und ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht gegessen, ich habe nicht gelesen, ich habe nicht Tagebuch geschrieben, dass man es schafft. Also kann man gerne mal probieren, weil es ist unglaublich schwierig für mich zu Anfang gewesen, nichts zu tun. Und das ist, wenn man es dann irgendwann kann, ist das so ein tolles Gefühl, weil dann irgendwann auch wirklich mal die Gedanken aufhören. Du guckst nur noch, nimmst nur noch wahr. Das war auch noch so ein Aha-Moment. Das ist jetzt nach 2 Jahren leider, merke ich schon wieder, kann ich es nicht mehr ganz so gut, weil man einfach hier so viel Ablenkung hat. Aber das ist eben auch total toll, wenn du allein unterwegs bist.
Montenegro? Dann kommen ja schon bald die Alpen, um die es dann entweder herumgeht oder rübergeht. Wie hast du es gemacht?
Der Alpe Adria Trail, das ist ein relativ gemütlicher Wanderweg über die Alpen und es ist auch keine richtige Alpenüberquerung. Also ich bin dann ja von Italien aus gestartet und bin auch nur circa ein Drittel des Alpe Adria Trails gelaufen. Der geht in Österreich, also ich bin von Italien komplett durch Slowenien bis nach Österreich gewandert und eigentlich geht er dann aber in Österreich noch bis zum Großglockner weiter. Und diese ganzen österreichischen Etappen habe ich aber nicht gemacht, weil ich Probleme mit meinem Bein hatte. Ich weiß jetzt, es heißt Shinsplints.
Das ist so eine Knochenhautentzündung vorne am Schienbein. Ja. Ich kenne Läufer, Läuferinnen kennen das vor allen Dingen.
Shinsplint, das ist übel. Also es, da muss man, also das Einzige, was dagegen hilft, ist leider
Pause.
Ruhe. Ja. Ja, das war für mich aber ganz schön hart. Ja. Also ich habe mich dann noch, genau, bis Österreich wollte ich unbedingt und dann habe ich mir dann auch eingestanden, es geht jetzt nicht mehr weiter mit dem Wandern. Und ich hatte sowieso vor, zu Hause eine kleine Pause, bevor es nach Norwegen gehen sollte, zu Hause einen kleinen Zwischenstopp zu machen. Ich war zum 3. Mal Tante geworden auf der Reise. Ich bin halt eigentlich ein totaler Familienmensch und hatte eh vor, dann mal kurz einmal Hallo zu sagen. Und dann ist es einfach eine längere Pause auch in Deutschland geworden. Ich habe wirklich die erste Woche komplett mich nicht mehr bewegt, was schrecklich war. Ich war auf einmal wieder drinnen. Die 4 Wände kamen einem ganz eng vor und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Aber ich wollte halt unbedingt, dass ich in Norwegen noch weiter wandern kann und habe es dann eben wirklich gut auskuriert und konnte dann nach 4 Wochen auch wieder weitermachen, also weiter nach Norwegen.
Also Deutschland hast du ausgelassen,
genau.
Mit dem Laufen, ne? Mit dem Wandern.
Ich wollte eigentlich den vom Alpe Adria Trail von Österreich wollte ich weiter den Malerweg im Elbseinsteingebirge da laufen. Und ja, den musste ich tatsächlich auch ausfallen lassen.
Das ist nicht schlimm, weil wir haben jetzt hier auch noch eine Podcast-Folge geplant, gerade über den Nord-Süd-Trail, also einmal komplett durch Deutschland. Dann schließen wir die Lücke anderweitig sozusagen.
Perfekt.
Aber das hast du nicht gemacht, sondern du bist dann nach Norwegen und da noch einen Weg gelaufen von Oslo, glaube ich. Ne? Bist du in Oslo gestartet oder wo bist du los?
Nee, ich bin tatsächlich auch, ich bin mit Thiago nach Norwegen. Also wir haben noch einmal und das hat gerade so gut gepasst. 4 Freunde von uns haben in dem Zeitraum, gerade wo ich wieder nach Norwegen wollte, auch einen kleinen Roadtrip gemacht. Haben uns einfach angeschlossen. Das heißt, ich konnte nochmal wieder 10 Tage zusammen mit 5 Freunden eben, haben wir noch einmal da die Zeit genutzt und einen kleinen Roadtrip gemacht. Und dann bin ich aber weiter und von Lillehammer gestartet. Also auf dem Olafsweg, quasi der nordeuropäische Pilgerweg dann. Und der geht eigentlich von Oslo bis nach Trondheim. Also es gibt da auch ganz viele verschiedene tatsächlich von, aber diese Hauptstrecke ist eben von Oslo nach Trondheim. Und da ist aber da auch schon, irgendwann musste ich ja auch mal wieder ganz nach Hause. Da ist es dann mit der Zeit. Ich wollte halt irgendwann im August, dass ich auch noch so ein bisschen was vom Sommer hier in Deutschland habe, wollte ich wieder zu Hause sein. Und da habe ich dann eben gesagt, dann mache ich nur so ein Drittel dieses Olafswegs.
Also es war dann Juli, Ende, Hochsommer, Juli, August.
Genau,
lange
ja,
hell.
Anfang Juli war es.
Lange hell dann da oben.
Ja. Wobei ich sagen muss, dieser Roadtrip durch diese, wir waren Südnorwegen, die ganzen Fjorde, unglaublich schöne Natur. Ich war vorher halt auch noch nie in Norwegen, auch noch nicht viel in Skandinavien unterwegs gewesen. Ich habe mich komplett verliebt in dieses Land. Und der Olafsweg, dann Lillehammer, auch sehr schön. Aber man hatte da dann eben nicht mehr diese spektakulären Fjorde und Wasserfälle. Und da es eben ein Pilgerweg ist, auch so lange, er geht auch viel an Straßen entlang. Das hatte ich vorher eben auch irgendwie fast noch gar nicht. Und da habe ich mich sehr schwer getan zu Anfang, muss ich sagen. Ich hatte da auch meine Hängematte dann gegen ein Zelt eingetauscht. Habe mich meine Freunde überredet, weil in Norwegen ist auch ja einfach das Wildcampen erlaubt. Und wir hatten auch während unseres Roadtrips, man hatte da einfach so viel Regentage, dass ich gesagt habe, okay, komm, den letzten Monat, da nimmst du jetzt ein Zelt. Hatte dann ein 2 Personen, fast 3 Kilo schweres Zelt. Aber habe dafür eben ganz viele andere Sachen dann bei meinen Freunden gelassen. Ja, und der Olafsweg war dann...
Aber es hört sich so an, als wäre das dann nicht mehr so gut gewesen mit dem Zelt,
als ja, mit der Hängematte. Ja, ich musste mich dran gewöhnen. Ich weiß da auch noch, die erste Nacht, also ich habe gedacht, ich habe ja vorher mit Thiago in diesem Zelt geschlafen, war irgendwie total gemütlich. Und als ich aber alleine da drinnen lag, kam es auf einmal viel enger vor. Diese grauen Zeltwände, ich weiß noch, die erste Nacht, ich habe tatsächlich ein bisschen Platzangst bekommen. Ich habe sogar nachts geträumt, ganz witzig. Ich hatte wirklich einen Traum, dass ich in diesem Zelt gefangen bin. Um mich herum waren Leute, die an dieses Zelt gehauen haben. Und dann habe ich geträumt, dass die Wände auf einmal unsichtbar geworden sind und ich auf einmal nach draußen gucken konnte in den Wald. Und dann habe ich ganz gut, ich glaube, ich habe 13 Stunden in dieser ersten Nacht im Zelt wieder geschlafen. War ganz lustig. Und es ist aber eben immer einfach Gewohnheitssache, das habe ich eben festgestellt. Nach einer Zeit war ich dann wirklich auch froh mit dem Regen, dass ich dieses Zelt dann hatte. Also ich hatte da auch noch mal ein paar Regennächte.
Wann standst du am Nordkap dann?
Erst war es noch gar nicht so sicher, ob ich überhaupt da stehen werde, denn es war noch ein ganz tolles Erlebnis, als ich in Trondheim angekommen bin. Wie gesagt, ich bin nur ein Drittel gelaufen. Ich bin dann den letzten Stück bin ich mit dem Zug nach Trondheim gekommen und ich bin da am 25. Juli bin ich da angekommen und das ist der Tag des heiligen Jakobus, also des heiligen Jakobs, eben der Schutzpatron aller Wanderer, aller Pilger. Und die hatten in diesem Nidarosdom, hatten die halt einen großen Gottesdienst und Pilgergottesdienst, wo alle Pilger, die an diesem Tag in Trondheim angekommen wurden, namentlich erwähnt. Die haben die großen Tore geöffnet, die Orgel hat gespielt, eine riesen Weltkugel hing da. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist, weil man natürlich sofort das Gefühl hat, das ist jetzt mein Willkommensgruß. Ich hab's geschafft, ich bin von Zypern hier.
Wie hast du davon erfahren? Also bist du da rumgelaufen und hast gesagt, oh, hier in der Kirche ist nee, was
ich,
los?
Ich bin oder? In die Pilgerherberge marschiert, weil man mir gesagt hatte, da kriegt man eine Tasse Kaffee und kann auf die Toilette gehen. Und die haben dann gleich meinen Namen aufgeschrieben, haben auch gesagt, macht gar nichts, dass ich jetzt nicht den kompletten Weg gelaufen bin. Genau, und die haben halt gezählt, dass halt heute Abend dieser Gottesdienst ist, dass ich da ja eben unbedingt hin muss. Und ja, war total toller Moment. Ich hab jetzt nicht viel, ich würde mich selber nicht als Pilger bezeichnen, weil für mich das eben immer was mit Gott und eben Religion zu tun hat. Und da war ich eigentlich nicht so auf der Suche. Eigentlich war ich sowieso nicht auf der Suche. Ich habe ganz viele Sachen gefunden, die ich nicht gesucht habe. Aber es war schon was ganz Besonderes da in diesem Nidarosdom und mit der tollen Orgelmusik. Wir haben alle noch zusammen Amazing Grace gesungen, wo mir tatsächlich dann noch Tränen über die Wangen gelaufen sind. Und da habe ich wirklich überlegt, ey Johanna, das ist der perfekte Abschluss dieser Reise. Ja, und da war ich dann wirklich mit mir im Kämpfen. Muss es, weil ich da eben auch schon mich die ganze Zeit gefragt habe. Ich habe jetzt ja begriffen, es muss nicht super weit und super schnell. Habe ich gedacht, muss es jetzt noch sein?
Muss ich das abhaken auf der Bucketlist?
Genau. Ja. Und weil es eben auch unglaublich weit noch von Trondheim bis zum Nordkap ist, ich habe vorher gedacht, ja, wenn du erstmal in Trondheim bist, das ist ja nur noch ein Katzensprung, aber Norwegen ist so unglaublich lang. Und dann bin ich aber, also so richtige Entscheidung habe ich nicht getroffen, aber ich bin tatsächlich einfach nach diesem Gottesdienst direkt zum Bahnhof gestapft und habe mich in Zug nach Norden gesetzt. Ich habe nicht richtig drüber, ich habe es dann einfach gemacht. Und es war tatsächlich auch die richtige Entscheidung, weil ich bin dann nur noch die letzten 100 Kilometer zum Nordkap gelaufen. Also alles andere bin ich eben dann mit dem Zug und dann weiter mit dem Bus und dann weiter mit einem kleinen Stück Fähre und dann per Anhalter. Also es ist unglaublich schwierig, da hinzukommen. Hat 2 Tage gedauert, bis ich dann vor den letzten 100 Kilometern stand. Und ja, diese letzten 3 oder 4 Tage waren es dann eben, die ich für diese 100 Kilometer dann noch gebraucht habe. Das war nochmal unglaublich, weil man eben, es war Juli, es wird da ja nicht dunkel. Man hat den ganzen Tag so ein unglaubliches Licht, wie eigentlich kurz vorm Sonnenuntergang, weil die Sonne da ja viel flacher über dem Horizont wandert. Und ich habe da wirklich, ich habe kein 3 Tage keine Menschenseele gesehen, nur Rentiere. Ich hatte 3 Tage komplett nasse Füße, weil es einfach unglaublich nass überall ist und auch die Wanderwege. Man hat, also ich bin auf dem E1 dann unterwegs gewesen, aber man hatte einfach keine ausgetretenen Pfade mehr. Es ist toll ausgeschildert, man sieht auf so großen Steinen immer so ein großes T für Trail, aber zwischen diesen Steinen ist halt, ja, Wasser, Steine, Matsch, Sumpf. Man muss sich da dann eben immer so seinen Weg suchen. Und ja, das hat nochmal total einen herausgefordert, aber ich habe ja jetzt dein Buch auch ein bisschen schon gelesen und du hast so einen tollen Ausdruck, dass man hellwach und gleichzeitig tiefenentspannt ist und das beschreibt total diese letzten 3 Tage bei mir, weil ich hatte schon so viel erlebt unter mir, also ich konnte es wirklich nur noch genießen, war tiefenentspannt. Aber der Weg hat einen nochmal richtig gefordert, deswegen bin man so hochkonzentriert, hellwach. Und es war ein total tolles Gefühl. Also der erste Tag hat es nur geregnet und dann waren es aber auch noch, ist dann tatsächlich auch noch die Sonne rausgekommen und diese Natur da oben. Also das kann man nicht beschreiben, man muss schon da gewesen sein. Ja, und da bin ich den einen Tag bin ich an so einem Rentierzaun entlang gewandert. Da musste ich dann zum Glück endlich mal nicht mehr auf den Weg achten, weil da ging es wirklich einfach kilometerweit nur am Zaun entlang. Und man läuft einfach nur noch, also es war wie in Trance. Das war total toll, ja.
Und dann ist ja die Frage, die immer so auf der Hand liegt nach so einer langen Reise, jetzt bist du dann da. Dann ist es vorbei. Ist das dann ein gutes Gefühl? Hast du dich gefreut? Ich kann mich erinnern, als meine diese längere Reise durch Deutschland zu Ende ging, für mich war das völlig in Ordnung. Also so, es war völlig in Ordnung, dass es zu Ende ging. Es war alles genau richtig, wie es war. Ich konnte das genießen und ich wusste, ja, jetzt geht's halt weiter. Jetzt kommt was anderes und es ist auch in Ordnung. Ich freue mich auch wieder auf das, was kommt, aber es ist alles gut. So, wie war das für dich? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Tatsächlich auch so. Ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil ich liebe auch so Reisebücher und habe schon ganz viel gelesen, wo dann dieses war, jetzt bin ich angekommen, man fällt in so ein Loch und ist total traurig. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen auf jeden Fall, weil ich habe halt gemerkt, wie gut mir das alles gefällt. Aber genau das hat mir eben diese totale Sicherheit für die Zukunft einfach gegeben, weil ich hatte das Gefühl und habe auch immer noch das Gefühl, ich habe jetzt wirklich was gefunden. Oh, das klingt jetzt abgedroschen, aber was gefunden, wofür es sich zu leben lohnt. Ich weiß, ich kann einfach meinen Rucksack schnappen und loslaufen. Das Experiment ist quasi geglückt. Also es ist wirklich im Prinzip so einfach. Ich kann das alleine. Ich bin ein halbes Jahr allein und ich brauche niemanden dafür. Ich brauche nicht die Wahnsinnsausrüstung und deswegen konnte ich es auch total genießen eigentlich, weil ich wusste, ich kann ja jederzeit wieder los und jetzt, genau, freue ich mich erstmal auf das, was danach kommt. Deswegen war das eigentlich auch ein ganz, ganz toller Moment.
Ja, das ist ein schönes Gefühl oder eine schöne Erkenntnis, dies, egal was passiert, ich brauche nicht viel und ich komme klar. So,
genau.
Nee, ich komme nicht nur klar, sondern
ich komm gut
mir geht es richtig gut.
Genau, ich brauche kein Dach über dem Kopf. Ich brauche im Prinzip niemanden immer an meiner Seite. Ja. Und was kann dann noch passieren im Leben? Also, ja.
Was anderes, was viele ja oft machen, wenn sie auf so einer Reise sind, es geht dann, gerade wenn es Richtung Ende geht, im Kopf immer schon um das Nächste, wie geht's weiter, was ist die nächste Reise. Finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt, wenn das so ist, weil du dann schon wieder ja nicht mehr bei dem bist, was du da gerade machst, sondern immer wieder in die Zukunft denkst. Wie war das bei dir? Hast du da schon gedacht, okay, jetzt bin ich bald da, wie mache ich denn jetzt weiter? Also was ist so nächstes Ding? Vielleicht, wenn ich jetzt das gefunden habe, Wie kann ich es denn in Zukunft auch weiterleben?
Ja, das, also bei mir war es einfach eine besondere Situation, weil, wie gesagt, es hat kein Job auf mich gewartet. Ich hatte mir auch für danach einfach sehr viel Zeit schon genommen oder schon im Kopf mir gesagt, das machst du eben nicht. Ich gebe mir danach auch noch Zeit. Und ich hatte ja auf Corfu beschlossen, ich schreibe jetzt auch das Buch. Deswegen habe ich mich einmal eben total ja auf Freunde und Familie, habe auch den Sommer wirklich dann noch genossen und habe mir dann wirklich ganz viel Zeit genommen, diese Reise wirken zu lassen, zu reflektieren. Und da gibt's ja keinen besseren Weg, als dann gleich im Anschluss ein Buch darüber zu schreiben. Und das war dann tatsächlich aber auch schon das nächste Abenteuer.
Ganz herzlichen Dank, Johanna. Wir könnten jetzt noch so lange quatschen. Wir haben vieles natürlich auch übersprungen jetzt in dem Gespräch. Vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Danke, danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, Johanna hat ein Buch über ihre Reise geschrieben. Über mir der Sternenhimmel, wie ich nur mit Hängematte von Zypern bis ans Nordkap reiste. Bekommt ihr ab sofort überall, wo es Bücher gibt. Ich packe alle Infos zu diesem Buch und einen Link dahin auch nochmal in den Newsletter. Den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, in dem ihr immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus den jeweiligen Folgen findet, aber auch darüber hinaus. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com/freiraus. Danke fürs Zuhören, danke auch nochmal an Johanna und euch jetzt wunderbare Ostertage. Habt eine gute Zeit da draußen. I've been coming up empty without a say.